Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir sprechen heute mit einem ganz besonderen Gast, der für seinen visionären Beitrag zur Energiewende mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Da schon mal herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Die Rede ist von Thomas Speidel. Er ist CEO von ADS Tech Energy. Ja, und mit seinem Unternehmen, einem Familienbetrieb, der sich auf batteriegepufferte Schnelllade- und Speichersysteme spezialisiert hat, schlug er bereits vor über einem Jahrzehnt den Weg in die Zukunft der Energieversorgung ein. Und heute hören wir, wie er vom Ausrüster für Verbrennungsmotoren zum Pionier der Elektromobilität wurde und welche Rolle seine Technologie für die Energiewende spielt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, Herr Speidel, auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch zum Umweltpreis. Ich fange mal gleich mit der ersten Frage an. Ihre Firma ADS Tech Energy produziert batteriegestützte Plattformlösungen wie zum Beispiel die Chargebox. Damit können Elektroautos in Minuten aufgeladen werden. Wie funktionieren diese Schnellladesysteme genau?
Ja, im Grundsatz sehr einfach. Ich vergleiche das immer mit dem Füllen einer Badewanne. Stellen Sie sich vor, Sie müssen die 200 Liter in die Badewanne füllen. Dann können Sie das einerseits mit einem kleinen Aquariumschlauch machen, dann dauert es super lange. Oder eben schnell mit einem Feuerwehrschlauch und dann brauchen Sie aber ein dickes Rohr, das das Wasser transportiert. Ähnlich ist auch beim Autoladen. Wenn Sie das Auto schnell laden wollen, also in ganz kurzer Zeit, brauchen Sie ein dickes Kabel. Das dicke Kabel haben wir nicht überall. Und so, um im Bild zu bleiben, nutzen wir das bereits vorhandene Kabel, also in der Elektrotechnik gesprochen, dann eben mit vielleicht einem Drittel der Leistung, die ich für Schnellladen bräuchte. Und dann fülle ich eben über die Zeit mit der verfügbaren Leistung einen internen Speicher in unserer Ladesäule. Und wenn dann das Fahrzeug kommt, füllen wir die Batterie in kurzer Zeit aus dem, was wir aus dem Netz bekommen, plus das, was wir zwischengespeichert haben, also um im Beispiel der Badewanne zu bleiben. Wir würden dann aus dem zweiten Behälter einfach was dazugießen zu dem, was wir aus der Leitung bekommen. Damit füllen wir eben in kurzer Zeit den gesamten Umfang auf. Und das führt dazu, dass wir schnell laden können an jedem Ort in wenigen Minuten. Und genau das wird Elektromobilität letzten Endes dann auch attraktiv und für alle verwendbar machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ja, ist ja definitiv revolutionär fast.
Ja. Ja, welche Einsatzgebiete gibt es denn darüber hinaus für die Batteriespeichersysteme, also außer den Ladesystemen, die jetzt angesprochen wurden?
Ja, vielleicht darf ich da kurz ausholen. Wir beschäftigen uns ja generell mit Flexibilität. Für uns ist die Flexibilität der Zwillingsbruder der Erneuerbaren, also Erneuerbare, typischerweise Wind oder Solar, erzeugen ja nicht konstant, sondern wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht und dann noch an verschiedenen Orten verbrauchen, tun wir zu anderen Zeitpunkten und auch an unterschiedlichen Orten. Und um das beides zusammenzubringen, brauchen Sie physikalische Flexibilität. Am Ende sind es Speicher. Und so gesehen beschäftigen wir uns mit allen Formen der Zwischenspeicherung. Und so wie ich das gerade für das Schnellladen als einen Anwendungsfall versucht habe zu erklären, so gibt es ja viele andere mehr. Und um das auch wieder in Bilder zu fassen, wir sehen die Flexibilität, also den Speicher eher als so eine Art Schweizer Taschenmesser mit ganz vielen Tools. Und je nach Zeitpunkt und Anwendungsfall klappen Sie das entsprechende Tool aus. Und um die Tools mal kurz elektrotechnisch zu benennen, da kann man eine Lastspitze kappen, also so einen Peak vermeiden. Sie können netzdienlich agieren, um die Frequenz zu stabilisieren. Sie könnten lokale Photovoltaik integrieren, zeitversetzt. Und so gibt es mehrere Dinge. Und damit befassen wir uns in Summe. Und deshalb, die Einsatzgebiete sind vielfältig. Und wir sehen die Flexibilität und damit auch die Speicher als eine weitere Komponente des künftigen Energiesystems.
Jetzt haben wir ja seit geraumer Zeit mit extrem hohen Energiekosten zu kämpfen. Wie können denn die Lösungen von ADS Tech Energy auch dem Problem entgegenwirken?
Zum einen, man spricht viel von Netzausbau. Netzausbau braucht es unzweifelhaft. Da gibt es gar keine Diskussion, aber Sie brauchen es nicht überall und für jeden Anwendungsfall. Wenn ich beispielsweise nur kurze Peaks habe, wie zum Beispiel das Laden eines Autos oder für bestimmte Zeiten, wenn irgendwelche Pumpen oder Motoren einschalten, dann ist es nicht zwingend geboten, das Netz dort auszubauen. Da lässt sich dann mit den Speichern unheimlich viel machen und damit natürlich auch Kosten sparen. Der Netzausbau wird auf die Energiekosten umgelegt, wie wir wissen. Über die letzten Jahre ging das steil nach oben. Die Prognosen für den weiteren Netzausbau liegen ja bei mehreren 100 Milliarden, die vor uns liegen. Die müssen umgelegt werden auf den Strompreis. Und hier können Teile einfach vermieden werden, indem wir andere Lösungen einsetzen, sprich Flexibilität statt Ausbau. Ich muss nicht eine sechsspurige Autobahn bauen, um dann wenige Tage im Jahr diese komplett zu befahren und beim Rest genügen mir zwei Spuren. Also hier einfach Optimierungspotenzial auf der einen Seite. Und der zweite Teil, durch die Erneuerbaren bekommen wir sehr viel Volatilität auch im Strompreis. Wenn wir uns die letzten Monate anschauen, sehen wir Börsenpreise, die zu großen Teilen sogar ins Negative gehen. Das heißt, wir haben mehr Erzeugung, als wir Bedarf haben. Da sprechen wir dann wieder von der zeitlichen Verschiebung und damit lässt sich natürlich Geld sparen. Ich kaufe ein wie der Hamster zu Zeiten, wo es eben Überschuss gibt und verwende es dann, wenn der Mangel herrscht. Und damit habe ich natürlich auch Optimierung auf der Kostenseite. Und so wie vor eben die Anwendungsfälle skizziert, so zahlen dann natürlich diese Anwendungsfälle auch entweder direkt oder indirekt auf die Kostensituation ein. Und somit wird das Toolset, das wir hier abdecken können, am Ende immer auch monetär zu betrachten sein und die Kosten dann optimieren.
Ja, vor ungefähr 15 Jahren haben Sie das Familienunternehmen erfolgreich neu ausgerichtet und eine andere Stoßrichtung gegeben. Was war da so der Auslöser damals für? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Wir haben das nochmal vielleicht richtig zu sortieren. Das Familienunternehmen besteht ja seit 1980 und ich durfte das dann übernehmen, eine Zeit mit meinem Bruder weiterentwickeln und dann eben, wir kommen aus der klassischen Motorentechnik für Zylinderköpfe und IT-Systeme und haben dann 2010 eben gesagt, dass der Wandel hin zu dieser elektrischen Welt, sowohl auf der Antriebsseite als auch auf der Seite der Erneuerbaren, der Erzeugung, zu diesem Flexibilitätsbedarf führt. Dann haben wir entschieden, diesen Teil neu aufzubauen, auszugründen und aus dieser Ausgründung entstand dann die ADS Tech Energy, die heute ja auch an der Börse gelistet ist und damit nur noch zum Teil. Also wir sind noch größter Anteilseigner, aber es sind ja mittlerweile andere dazugekommen, die uns dort auch begleitet haben. Sie können so ein Projekt nicht alleine aus dem normalen Cashflow stemmen und somit muss man das gesamte Bild nochmal sehen, wie das aus der ursprünglichen kompletten Situation eines Familienunternehmens dann durch die Veränderung, die Transformation entstand und wie sich das dann weiterentwickelt hat. Das übrigens auch der Hauptgrund für den Umweltpreis, weil Sie es eingangs erwähnten. Es ging um die Transformation und jetzt nicht letzten Endes nur um ein Stück Produkt.
Ja.
Gab es denn damals, als Sie diese neue Ausrichtung angestoßen haben, einen Auslöser für die Entwicklung der batteriegepufferten Schnelllade- und Speichersysteme? Ist da irgendwas passiert?
Ja, interessanterweise kamen ja die Schnelllader erst im Jahre so 2017. Begonnen haben wir ja 2010. Der Startpunkt lag tatsächlich in der Flexibilität, daher breiter angelegt. Das Laden wurde dann nur eine Ausprägung, die dann jetzt sehr prominent vor uns liegt, daher auch gerne genommen für alles, was Medien und Markt hier sieht und sehen will. Das ist momentan sehr sichtbar, aber die Flexibilität in Summe war der Auslöser. Woher kam es? Ich sagte ja, dass wir aus dem Bereich der Motorentechnik kamen und dass wir aus dem Bereich der IT, den wir heute noch immer haben in unserer Familienunternehmensstruktur. Und da war klar, dass sie können das nur dezentral machen und intelligent über IT-Prozesse steuern. Am Ende wird es sehr stark von datenbasierten Modellen sein. Sie können nicht überall an jedem Standort, wir sind ja sicher, dass es in die Infrastruktur hineingehen wird, so wie es in die Häuser geht. Wir sehen heute 2 Millionen Heimspeicher in Deutschland und jetzt geht es weiter in die Industrie- und Gewerbespeicher, wir gehen in die Ladeinfrastruktur, wir gehen in die Großspeicher. Flexibilität wird ein Markt Und damals erkannt hatten wir, das Ganze geht nur, wenn das datentechnisch beherrscht und dann auch optimiert werden kann. Und so entstand für uns der klare Plan, da wollen wir Teil sein des Ganzen, weil hier geht es um eine generelle Transformation unseres Energiesystems und damit auch eines ganz, ganz breiten Marktes. Und nicht zuletzt kam dann auch noch die Situation, Sie erinnern sich, vor 14 Jahren, als Tesla die ersten Fahrzeuge dann in den Markt brachte, und als Elektrotechnikingenieur, der ich bin, hat mich das begeistert, und zu sehen, wie viel effizienter man hier agieren kann. Und wenn man sich anschaut, ja, kein Getriebe mehr, kein Öl mehr, die Bremsen werden deutlich weniger belastet, dann erschließt sich daraus natürlich sofort das kaufmännische Potenzial. Und was immer wir momentan diskutieren, ob Verbrenner aus, ja, nein, diese Messe ist gelesen, allein schon aufgrund der Betriebskosten und aufgrund des eingesetzten Materials und der eingesetzten Technologie wird nicht zu schlagen sein hinsichtlich Effizienz und Performance. Und das war so der Grund zu sagen, da wollen wir dabei sein.
Ja.
Gut, danke für den Rahmen. Ja, gab es denn irgendwie Auswirkungen, Entwicklungen oder vielleicht auch andere Möglichkeiten nach dem Gewinn des Deutschen Umweltpreises? Was hat sich da so getan, entwickelt?
Der Umweltpreis wurde ja sehr stark in Verbindung dieser Schnellladestation kommuniziert mit dem Speicher, sodass jeder zunächst mal davon ausging, dass wir über das Produkt hier den Preis erhalten hatten, oder ich. Im Kern lag es ja aber an der Transformation. Und wir sehen jetzt, dass unser Land, ich komme aus Baden-Württemberg, wie man hört, und wir sind ja ein vom Automobil geprägtes und gesegnetes Land. Und da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Und was mich sehr gefreut hat, für diesen Deutschen Umweltpreis können Sie sich ja nicht bewerben. Und irgendjemand hat wohl erkannt, ich weiß das bis heute nicht, wer das war,
ja,
dass diese Transformation unglaublich hart sein kann. Es ging oft an die Existenzgrenzen, weil sie ja etwas nicht mehr tun, was sie viele Jahre getan haben. Und sie fangen was Neues an, das sie aber letzten Endes gar nicht komplett beplanen können. Es ändert so viel technologisch, regulatorisch. Sie sind da eigentlich nur mit der Vision unterwegs, dass es in die Richtung geht. Und die ständige Anpassung, und dann auch, wird es mal gefördert, wird es nicht mehr gefördert. Sie bekommen quasi den Gegenwind und dann wieder den Rückenwind. Das ist schon sehr anstrengend. Und da hat mich sehr gefreut, dass offenbar sichtbar wurde, was die Mannschaft hier gestemmt hat und wie wir mit vielen Partnern, angefangen von den Kunden, von den Lieferanten, die uns, ja, das Team, die Mitarbeiter, meine Kollegen, alle mit unterstützt haben, die Investoren. Das ging nicht ohne die gesamte Gemeinschaft. Und das war wohl sichtbar geworden, möglicherweise, weil wir auch in Verbänden und in den Netzwerken dort präsent sind, die sich dort engagieren, dass sichtbar wurde, da hat jemand den Kampf aufgenommen und jetzt doch auch lange durchgehalten. Und das war der schöne Teil. Und um die Frage zu beantworten, ja, über den Preis gab es dann natürlich schon Kontaktaufnahmen, und die ermöglichen uns jetzt das Einsteigen in die Diskussion, denn andere stehen ja auch dort. Denken Sie an all die Unternehmen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, was mache ich denn mit meiner Flotte?
Ja.
Ja. Und wir haben tausende von Firmen, die doch viele Fahrzeuge in der Flotte haben. Wir wissen, dass die große Mehrheit aller Neufahrzeuge geht in die Industrie und nicht direkt an den Endkunden, sodass jetzt die Welle vor uns steht, wie wird denn die Erneuerung dort aussehen? Und dann stellt sich die Frage, wie laden wir denn? Wie gehen wir damit um? Gleichermaßen haben wir jetzt die Vorschrift, Solaranlagen auf den Dächern zu installieren, auf unseren Betrieben. Wie lässt sich das miteinander verheiraten? Wie lässt sich das optimieren? Und dort entstehen die Gespräche, und da hat der Umweltpreis Türen geöffnet.
Ja. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, ob auch der Gewinn des Deutschen Umweltpreises mit dazu beiträgt, dass Ihre Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Sie hatten gerade schon welche Partner aus der Industrie genannt, aber auch der Politik, sich in irgendeiner Weise auf das Thema, das Problem Ladeinfrastruktur in Deutschland auswirken könnte. Also können Sie Einfluss nehmen, und werden Sie das auch tun?
Einfluss nehmen, glaube ich, wäre ein zu großes Wort. Aber was wir versuchen, auch über den Verband, in dem ich seit Jahren tätig sein darf, in dem Bundesverband für Energiespeichersysteme, bieten wir uns an als Diskussionspartner. Und ich darf mit Stolz sagen, dass wir gerade im Verband, aber auch im Netzwerk eine sehr starke Community haben. Die fängt an vom Bereich Legal, also Expertise über den Rechtsrahmen, über die Technologie, bis hin zu den Betriebsmodellen. Und in diesem Setup gelingt es uns schon immer wieder und mehr denn je mit Politik. Die Politik gibt es ja nicht, sind am Ende ja auch wenige Menschen, die dort wiederum speziell in dem Themengebiet drin sind, in den Austausch zu gehen. Inwieweit das jetzt direkten Einfluss hat auf Gesetzgebung und anderes, ist immer die zweite Frage. Aber wir sind im Gespräch und ich glaube, dass dieses typische Dilemma, nämlich das Alte noch zu brauchen, weil es vieles finanziert, obwohl man das Neue schon sieht und eigentlich konsequent angehen müsste. Und da dazwischen hängt man so ein bisschen in den Seilen, was wir auch sehr gut kennen. Die alte Welt hat man nicht mehr, da kommt auch kein Umsatz und kein Geld. Die neue möchte man, da ist man aber noch nicht so weit. Da hängt natürlich auch Politik mit drin. Und wenn Sie die Zeitungen heute öffnen und wir sehen die Diskussion im Bereich Autobauer, denken Sie nach in Richtung Wolfsburg und was wir da alles gerade sehen. Ich glaube, so sichtbar wie jetzt hatten wir es schon lange nicht mehr. Prognostiziert wurde es, jetzt wird es greifbar. Und wenn wir da einen Beitrag leisten können in der Diskussion, tun wir es gerne, haben wir Einfluss im Sinne von Gestaltung, dann würde ich sagen, eher überschaubar. Aber wir sollten jede Möglichkeit nutzen, denn am Ende muss es auch eine gesellschaftliche Lösung geben und das wird kein Einzelner sein, der das dann durchsetzt.
Da ist was Wahres dran, ja, auf jeden Fall. Ja, gibt es denn schon weitere Pläne für andere Innovationen oder Erschließung von neuen Märkten? Was ist so geplant in der Zukunft?
Wissen Sie, wir stehen ganz am Anfang dessen, was wir gerade diskutieren. Und wir haben jetzt zwar schon über 2000 Ladepunkte in Europa und in Nordamerika ausgeliefert und die installiert und die werden von unseren Partnern und Kunden betrieben. Dennoch stehen wir ganz am Anfang. Und die Elektromobilität in ihrer Fläche ist ja noch gar nicht vorhanden. Somit glauben wir, dass die nächsten Jahre geprägt sein werden von der Durchsetzung der Technologie. Und plötzlich wird in der breiten Masse ankommen, was wir im Kleinen die letzten Jahre schon erlebt haben und erleben. Von daher, wir wollen die stabilste, verfügbarste und beste Technologie für die Kunden und Betreiber im Markt anbieten, mit den Services dazu, mit den datenbasierten Modellen, die dann die Optimierung ermöglichen. Und da bleibt eigentlich unser strategischer Ansatz bleibt der gleiche. Wir werden es weiter verfeinern. Ich glaube, jetzt ist alles Richtung Optimierung und nicht jetzt wieder die komplett neue Erfindung im Sinne von What's Next, sondern denken Sie ans Auto, als die Bertha Benz mit einer Flasche Benzin aus der Apotheke fuhr, dann hatten wir über 100 Jahre des Continuous Improvements und so ähnlich, würde ich sagen, haben wir jetzt einen Anfang. Und wenn wir dann in 10, 15 Jahren den nächsten Podcast machen, dann werden Sie sehen, dass die Generation, die dann unterwegs sein wird, die hat da schon komplett anderes Verständnis und die wird sich dann eher rückwirkend fragen, wie wir Dinge gemacht haben.
Und wie lange das gedauert hat.
Wie wir sie heute kennen. Ich glaube, das ist ganz normal.
Ja, ich würde noch mal gerne auf ein paar Punkte zurückkommen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Also einmal Stichwort Durchsetzung und Optimierung. Also zum einen, was verstehen Sie jetzt unter Optimierung und was muss für die Durchsetzung geschehen, passieren? Was gibt es vielleicht für Faktoren, die da aus Ihrer Sicht entscheidend sind?
Technologisch haben wir die Themen grundsätzlich geknackt. Das gilt für die ganze Elektromobilität. Also die Kinderthemen der Batterietechnik sind überwunden. Leistungselektronik hat man im Griff. Die Software-Themen sind auf dem Weg. Es gibt bessere und weniger gute Anbieter, sowohl auf der Autoseite als auch auf der Ladetechnikseite. Ich glaube, hier haben wir einfach den Prozess der stetigen Verbesserung. Denken Sie ans Mobiltelefon Ende der 80er, Anfang der 90er. Da waren das große Klopper, die man so mit 1,5 Kilo mit sich trug. Und heute hat man das Smartphone hoch verdichtet. Ähnliche Entwicklung wird man dort sehen. Also besser, leichter, schneller, günstiger. Das ist eine normale Entwicklung. Der zweite Teil, den Sie ansprechen, der geht Richtung Markt und Regulatorik. Hier stoßen wir in das gleiche Horn wie momentan, glaube ich, jede industrieorientierte Firma. Wir haben uns hier einfach schachmatt gesetzt. Die Regulatorik aus Brüssel, Berlin hat alles, was in die Zukunft geht oder ausrollbar sein soll, abgewürgt. Und wenn wir da nicht wieder zurückkommen zu einem Maß an Ordnungsrahmen, der Skalierung erlaubt, dann wird es im Klein-Klein bleiben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir brauchen für so einen Charger, der mit allen möglichen Zertifizierungen versehen wurde und den Standards entspricht, brauchen wir dennoch pro Aufstellung zwischen 6 und 10 Monaten. Und die größte Zeit geht darauf hin, irgendwelche Anträge zu bekommen und lokale Regulierungen wieder abzugleichen und zu bekommen. Das ist der heutigen Zeit nicht mehr würdig. Und wir müssen einfach schauen, aber das sehen Sie in jedem Fernsehinterview, jeden Abend, in jeder Diskussion. Wir haben uns hier massiven Einschränkungen zu unterwerfen. Und das macht auch Unternehmertum immer schwieriger. Es geht nicht, dass Sie alles durchdeklinieren. Dann bleiben die Freiheitsgrade auf der Strecke. Ich darf anmerken, das gilt auch für künstliche Intelligenz. Das gilt für alle Themen der Zukunft, wo wir in Europa und in Deutschland momentan dabei sind, uns den Stuhl vor die Türe zu stellen. Denn es reicht nicht, dort sich irgendwie wissenschaftlich zu beteiligen. Es muss am Ende ja auch das Geschäftsmodell und die Geschwindigkeit in die Märkte vorhanden sein, damit ich da auch ernten kann. Ja, und es ist vorauszusehen, dass unsere Steuereinnahmen, die Kommunen und auch Bund, Länder es spüren werden, weil einfach die Musik woanders abgeht. Und wenn wir die Presse gerade verfolgen, ich meine, wir sind hier, glaube ich, in Ihrem Umfeld der Zuhörer auch in dem Bereich, wo Industrie eine Rolle spielt. Und da waren wir schon mal deutlich besser. Und hier ganz klare Aussage, deutlich weniger Staat und deutlich weniger Einmischung und wieder zurück zu dem, dass wir auch zulassen, dass das Bessere des guten Feindes ist und dann zählt halt Geschwindigkeit. Und das sehen wir, andere Länder können das. Wir müssen das auch wieder können.
Aber Herr Speil, jetzt mal Hand aufs Herz. Glauben Sie denn von diesem Hintergrund, dass Deutschland die viel beschworene und so notwendige Energiewende schaffen kann? Und was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, außer dem, was Sie gerade schon hinsichtlich Regulatorik, Normen und Vorschriften gesagt haben, damit das auch gelingen kann?
Ja, lassen Sie mich nochmal bei dem Punkt bleiben, aber ich will Ihnen gerne ein Beispiel sagen, weil es ist immer gut, aus der Praxis zu sprechen. Und ich nehme jetzt Deutschland und ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben in den letzten nicht mal 10 Jahren, haben wir 2 Millionen Heimspeicher in Deutschland installiert. Und wissen Sie, warum das so schnell ging? Weil es keine Regulatorik gab. Heimspeicher wurden ausgenommen. Ja, man hatte zunächst mal gesagt, ich glaube bis 10 kWh oder so, war es sogenannte De Minimis-Regelung, also viel unter die Regulatorik. Und dann sehen Sie, die Menschen wissen selber, was gut für sie ist oder was nicht. Und dann entscheiden die, dann wird installiert, dann wird gebaut. Und immer da, wo wir durch Antragsflut und durch ein nicht mehr zeitgemäßes ich muss alles regeln bis ins Kleinste, was aber gar nicht mehr geht, weil ja die Zukunft liegt ja genau darin, dass man auch IT-basiert die Dinge, Neudeutsch nennt sich das Constraint-Based, also sie setzen die Randbedingungen und zu jedem Zeitpunkt wird zwischen den Randbedingungen die optimale Lösung gefunden und das lässt sich eben nicht mehr durchdeklinieren in Gesetzestexten, ja, wenn dies, dann das, also wenn so viel KW auf dem Dach und so viel Speicher im Keller plus eine Wärmepumpe, dann macht dies, dann gilt jene Förderung. Wir sprechen von der Sektorenkopplung, wo wir von Mobilität in die Wärme, von vielleicht auch ins Gas und wieder zurück wollen. Das lässt sich regulatorisch in allen Einzelfällen nicht darstellen. Also brauchen Sie dort die Freiheitsgrade und wir sehen, Thema Heimspeicher, setzen Sie die Randbedingungen an die Übergabepunkte dort deutlich hart und auch konsequent, aber dann brauchen wir die Freiheit, zum Beispiel hinter dem Zähler in die Themen der Sektorenkopplung zu gehen. Und dann weiß jeder selber, was für ihn gut ist, was er mit seiner Solarerzeugung macht und ob er da in die Wärme geht oder ob er sein Auto lädt oder ob er damit eine Elektrolyse betreibt. Und wie das dann alles im Einzelnen funktioniert, glaube ich, ist nicht Thema des Staates oder der Regulatorik. Solange er sich am Netzübergabepunkt so verhält, wie es dort beschrieben ist, dann mag ihm der Rest überlassen bleiben. Und hier sehen wir einfach, wenn Energiewende Geschwindigkeit aufnehmen soll, dann brauche ich mehr Freiheit für den Einzelnen, der investiert, der betreibt, der am Ende dafür die Verantwortung trägt und somit Knotenpunkte besetzen, die hart und klar regulieren, aber auch die Freiheitsgrade lassen, damit eben die Summe der Einzelnen, die letzten Endes für sich entscheiden, dann auch mit Geschwindigkeit und nachhaltig am Ende für sich und ihr eigenes Investment agieren können. Und wir haben es halt jetzt rumgedreht. Ja. Sie müssen überall erst einen Rechtsrahmen schaffen, in allen Details, in allen Varianten durchdekliniert und dann Anträge schreiben. Die müssen bewilligt und genehmigt werden. Dann gehen alle andere Verordnungen und sowas noch mit rein und damit legen wir uns lahm. Von daher, wenn Energiewende gelingen soll, dann geht es nicht anders, als dass wir die Freiheitsgrade erhöhen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Wir Deutschen denken immer, es braucht im ersten Satz die volle Lösung für alles. Ja? Ich glaube, dass das Stückwerk doch schon mal ganz gut ist. Und wenn man dann einfach der Reihe nach die Dinge abarbeitet und Land gewinnt, dann ist das doch schon mal ein großer Schritt, bevor man sich jetzt überlegt, wie gleichzeitig alles mit einem Masterplan innerhalb von 10 oder 15 Jahren zu erfolgen hat. Das geht in der Regel nicht.
Nee, ja, finde ich auch einen guten Appell. Die Entwicklung in anderen Ländern lehrt es uns, ja, genau.
Ja, ich hätte so ein bisschen schon zum Abschluss des Podcasts noch eine vielleicht ganz praktische und Tippfrage. Was würden Sie denn anderen Familienunternehmen raten, so aus Ihrer Erfahrung heraus, die zukunftsfähig bleiben wollen, die sich transformieren wollen? Was sind da so Ihre knackigen Tipps zum Ende?
Als erfahrener Unternehmer und innovativer Ingenieur, wenn ich das ergänzen darf.
Boah, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, weil da hat jeder seine eigene Situation. Da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. Aber ich denke, wissen Sie, die Welt dreht sich ja weiter. Und wir haben ja die Veränderung ständig. Und die Leute, die wach sind, die befassen sich damit. Und je nachdem, in welcher Situation sie selber sind, stellen sie dann fest, kann ich dort mitmachen, also es hat ja 1000 Aspekte, habe ich die Mitarbeiter, die das könnten, habe ich die Randbedingungen, habe ich sie finanziell, habe ich sie von meinem Produktkatalog, da gibt es keine pauschale Antwort, außer die genau hinzuhören, was sich da gerade entwickelt und dann ist am Ende und das zeichnet den Unternehmer aus, es ist und bleibt eine unternehmerische Entscheidung. Und ein Unternehmer, der spürt ja ganz genau, ob sich dort etwas bewegt, wo er sagt, Mensch, da lohnt sich's, da möchte ich dabei sein, mein Team macht mit, meine Partnerkunden, Mitgesellschafter, wer auch immer benötigt wird, die gehen da mit und dann wird er es tun. Und was mir geholfen hat, war einfach der Austausch mit vielen Leuten und rückblickend sehr wichtig einfach die Netzwerke, sei es die Verbände, seien es die anderen Unternehmen in ähnlicher Situation. Und das habe ich schon gesucht und habe dort viel gelernt. Bin der Meinung, dass das eigentlich mit der entscheidende Punkt dann ist, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt, den Austausch zu suchen, aber eine pauschale Lösung oder gar ein Handbuch gibt es nicht. Und da würde ich auch keinen Ratschlag aller Anleitung geben wollen oder können.
Ja. Herr Spall, wir wollen Sie nicht verabschieden, ohne doch nochmal eine etwas fachlichere Frage zu stellen zum Abschluss. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung des Elektrofahrzeugmarktes in den kommenden Jahren ein, auch vor den eben gerade beschriebenen oder vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die es da so gibt? Und wie wird sich Ihr Unternehmen, die ADS Tech Energy, an diese Trends, wenn sie denn dann passieren, auch anpassen?
Die Würfel sind gefallen. Die Frage ist, umarmt jetzt Deutschland als Autoland die neue Situation und dann müssen wir wettbewerbsfähig werden. Das bezieht sich auch auf das Thema Software, ja, also Computer auf Rädern. Und da sind andere jetzt sicherlich vorausgegangen. Wir können tolle Autos bauen, das wissen wir, aber die Frage wird sein, nehmen wir da den Kampf auf, um in dieser nächsten Situation eben wieder vorne dabei zu sein. Und da sehe ich auch, dass die Wertschöpfungskette eben, Sie sehen das, wer momentan die führende Rolle spielt, sind die Unternehmen, die die Wertschöpfungskette in der Hand haben. Das geht von Rohmaterialien über die Batterie, die Leistungselektronik bis hin zur Software. Hier werden wir uns wieder anstrengen müssen. In den nächsten 10 Jahren wird sich das sicher herausstellen, ob uns das gelingt oder nicht. Aber an der Elektromobilität als solches geht kein Weg vorbei. Das lässt sich ganz leicht einfach über Thema Effizienz, Ressourceneinsatz, OPEX, ja, was kostet mich der Betrieb? Und wir sehen das ja, haben ja selber eine Flotte, die deutlich über 100 Fahrzeuge hat. Und die jetzt elektrisch sind, betreiben wir einfach deutlich günstiger. Und da wird einfach das Bessere des guten Feindes sein. Und da hilft es auch nichts, wenn wir den Verbrenner jetzt nochmal weiter über hier Europa. Es gibt ja kein echtes Verbrenner aus. Also es ist ja Stand heute, sind wir immer noch technologieoffen. Und Sie können auch technologieoffen heute noch eine Dampflok bauen. Die Frage ist, wie effizient oder wie viel Markt haben Sie dann noch in einigen Jahren? Und das wird sich geben. Von daher die Frage zu beantworten, Elektromobilität wird zunehmen. Ja, sie wird günstiger sein und damit wird sie in die Fläche gehen. Das heißt im Umkehrschluss für uns ein toller Markt, der sich da auftut. Ich hoffe sehr, dass wir nicht den gleichen Weg gehen, der sich jetzt abzeichnet, den wir bei Solarwechselrichtern, bei Batterien und jetzt auch ansatzweise bei Autos sehen, dass sich Deutschland eben als Industrienation verabschiedet und wir uns auf den Zukauf aus Asien beschränken, um dann den Betrieb oder die Installation zu machen. Das wäre mir zu wenig. Hier übrigens sind genau die Gespräche, die wir versuchen mit Politik zu führen, denn die Wertschöpfungskette und damit auch die IP und die Technologie selber zu behalten und damit dann auch davon zu profitieren, ist natürlich ein vielfach anderes Momentum, was den Wohlstand einer Gesellschaft anlangt, als nur der Anwender oder der Nutzer beziehungsweise der Installateur zu sein. Und hier, glaube ich, da wird sich die nächsten Jahre für uns herausstellen, was wir als Land von dem, was wir bis heute sind und waren, nämlich Vorreiter, Technologie-Owner, Prozess-Owner, dann sein werden. Ja. Und wir haben es gesehen, ich hatte es erwähnt, bei Solar sind wir nur noch der Installateur und der Kabelreinstecker. Und bei den Batterien ist auch durch. Jetzt sind wir gespannt, wo wir denn dann unsere Rolle finden werden. Und da sind wir natürlich mittendrin.
Ja. Mittendrin. Absolut, ja. Ja, starke Worte zum Ende. Und ich dachte auch die ganze Zeit, das ist ja genau das, was wir auch hier im VDI behandeln. Ja. Wie quasi unser Land und alles Mögliche 2050 aussieht. Und ja, ich glaube auch, dass das ganz, ganz spannend wird. Auf jeden Fall herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben ja viel erfahren und auch was so für Auswirkungen hatte durch den Gewinn.
Ja, genau. Danke. Und wer noch mehr über Herrn Speidel und sein Unternehmen erfahren möchte, der schaut bitte gerne in unsere Shownotes.
Ja.
Da stehen noch interessante Informationen und interessante Links drin. Klickt gerne drauf. Mhm.
Ja, und wer Fragen hat zur Folge, Kommentare, Themenwünsche, schreibt entweder an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Ganz genau.
Ich danke herzlich für die Zeit und die
Bitte
Möglichkeit.
Bitte gerne.
Ja, sehr gerne, Herr Speidel. Vielen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jawohl.
Ja, das ist tatsächlich die letzte Folge für dieses Jahr, Marco. Und ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass wir da schon am Podcast-Jahresende angelangt sind, weil wir mal wieder super viele spannende Themen aufgenommen haben.
Ich habe mal überschlagen. Wir haben jetzt knapp über 60 Podcasts dieses Jahr produziert. Das ist schon
ist eine Hausnummer,
würde ich sagen. Mit wirklich sehr vielen interessanten Gästen, die über super Themen mit uns diskutiert haben. Teilweise auch kontrovers, teilweise auch mit viel starken Aussagen, gerade der letzte Podcast, den wir gemacht haben.
Da war nochmal was dabei.
Da war mal richtig was dabei. Hört euch den gerne an, wenn ihr Lust dazu habt. Und ansonsten?
Freue ich mich aufs nächste Jahr, bin schon fast ein bisschen traurig, aber auf jeden Fall verabschieden wir uns jetzt in eine, ja, relativ kurze, würde ich sagen, trotzdem ein paar Wochen lange Pause, bis wir dann im neuen Jahr mit dem Podcast wieder starten und wünschen halt einfach frohe Weihnachten, bedanken uns total bei euch für die Treue und fürs Feedback und Zuhören und sind einfach total happy, dass wir dann im neuen Jahr für euch wieder on air sind.
Genau, also haltet uns bitte die Treue und werdet gerne noch mehr. Wir freuen uns über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Und neben einem schönen Weihnachtsfest wünschen wir euch natürlich auch einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle happy, bleibt alle glücklich und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Technik aufs Ohr.